Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Nur wenige Dinge im Leben sind so einschneidend wie die Geburt eines Kindes. Und so wenig planbar. Auch wenn immer mehr Eltern versuchen, alles genau durchzuorganisieren. Eine größere Wohnung, neue Möbel, Kinderwagen und Babyausstattung müssen gekauft werden. Mit der Geburt ändert sich schlagartig der Alltag im Familienleben.
Die Universitätsfrauenklinik in München hat eine der größten Entbindungsstationen in der bayerischen Hauptstadt. 4 Kreissäle gibt es hier und jeder ist in einem anderen Farbton gehalten. Früher dachte man schon beim Wort Kreissaal an Neonleuchten in einem riesigen, unpersönlichen Raum. Die Väter gingen damals noch unruhig auf den Gängen auf und ab, während die Frau alleine mit ihren Wehen, den Schmerzen beim Gebären, fertig werden musste. Erst in den 70er Jahren durften auch die Männer mit in den Kreissaal. Die Frauen können sich heute selbst aussuchen, wie sie ihr Kind bekommen wollen. Ob im Liegen, im Sitzen, in der Hocke oder im Stehen, alleine oder mit ihrem Partner. Hauptsache ist, die Frau fühlt sich wohl dabei. Aber das ist oft leichter gesagt als getan. Auch Claudia Schilling hatte sich die erste Geburt leichter vorgestellt.
Bei uns hat es sich fürchterlich lang hingezogen. Im Kreissaal waren wir gut 13 Stunden. Und von dem Zeitpunkt ab, wo ich die erste Wehe gespürt habe, sind sogar 27 Stunden vergangen. Und die Warterei, das ständige Hinpassen, tut sich jetzt was, geht's jetzt weiter, das ist auch sehr nervenaufreibend. Zu den Schmerzen nur dazu. Mein Mann war dabei, Gott sei Dank, ich war recht froh drum. Das hat mir sehr gut getan. Weil, also selbst wenn die Männer ja einem nicht die Schmerzen aufnehmen können oder was, es ist einfach, das tut so gut, die Unterstützung, dass jemand da ist, der einem dann einmal wieder über die Stirn streicht und die Hand hält und was auch immer. Einfach, dass man weiß, man ist nicht allein.
Es hat sich sehr durchgesetzt, eigentlich quer durch alle Schichten, selbst aus Ländern, wo das vielleicht gar nicht so üblich war, dass Männer bei der Geburt dabei sind, wie zum Beispiel orientalischen Ländern oder so, kommen die Männer heute mit.
In Deutschland leben sehr viele Türken. Sie sorgen unter anderem dafür, dass die Bevölkerungszahl in Deutschland in etwa konstant bleibt, weil die türkischen Frauen im Durchschnitt mehr Kinder bekommen als die Deutschen. Und auch bei ihnen kommen die Väter mit. Die Hebammen stehen diesem Trend eigentlich positiv gegenüber. Ein gut vorbereiteter Mann kann auch seiner Frau helfen. Die Hebamme Christine Bäumler weiß aber auch von den Problemen, die Männer manchmal im Kreissaal haben.
Sie stehen da manchmal schon etwas hilflos daneben und sind manchmal auch, muss man sagen, schon auch eine kleine Belastung für die Frauen. Die müssen sich dann auch noch um ihre Männer kümmern und geht es ihm noch gut oder packt es?
In Deutschland bekommen die meisten Frauen nur 1 oder 2 Kinder. Die Ausnahme sind die ausländischen Frauen. Den deutschen Eltern ist es fast immer egal, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen.
Also bei vielen ausländischen Frauen spielt es natürlich schon eine Rolle, wenn der Stammhalter kommen soll und nach dem 3. oder 4. Kind ist er halt noch nicht da. Also da ist es schon ein großes Problem für die Frauen, also hauptsächlich für die Frauen.
Eine schwangere Frau war früher auch in anderen Umständen oder guter Hoffnung. Heute ist man etwas sachlicher. Ich bekomme ein Baby oder ich bin im 5. Monat. So umschreiben Frauen ihr Schwangersein. Die Arbeit der Hebammen dreht sich ständig um die schwangeren Frauen und ihre Bedürfnisse.
Das ist ein Apparat, da werden die Herzzöne und die Wehen aufgezeichnet. Wenn sie nur bewegt sich das Kind, das ist das Gute dran.
Auch das Stillen ist am Anfang gar nicht so selbstverständlich, wie es aussieht. Eine Abteilung auf der Entbindungsstation kümmert sich um solche Dinge. Im Kinderzimmer können die Mütter ihre Babys stillen oder für ein paar Stunden abgeben, um ungestört schlafen zu können. Hier im Kinderzimmer des Krankenhauses hängt am Eingang ein Schild, nur für Babys und ihre Mütter. Die können sich hier auch Tipps von der Kinderkrankenschwester holen, die ihnen zeigt, wie man die Kleinen wickelt, also wie man korrekt die Windeln anlegt und wechselt. Auch beim Stillen kann man sich beraten lassen.
Weiß man ja nicht, wie viel das kommt. Wenn man in die Flasche was reintut, weiß man, was drin ist und was geleert worden ist. Aber am Busen weiß man das nicht. Aber da kriegt man so viele Tipps auch von den Schwestern und so nach 3-4 Tagen schießt dann die Milch voll ein und da warte ich noch drauf, weil er jetzt erst 2 Tage alt ist und ich hoffe, dass ihm die Vormilch jetzt ausreicht, die momentan noch da ist. Und also bisher scheint er noch einigermaßen zufrieden zu sein. Den Rhythmus bestimmt der Kleine, da hat man nicht viel zu melden. Wenn der gestillt werden will, dann ist er dran.
Nicht nur stillende Mütter, auch die Ärzte finden während ihrer Nachtschichten oft wenig Schlaf. Trotzdem herrscht auf der Entbindungsstation meistens eine gelöste, angenehme Atmosphäre. Denn egal, ob es eine ganz normale Entbindung mit der Hebamme war oder ob die Ärzte vielleicht einen Kaiserschnitt machen mussten, hinterher freuen sich alle über das neugeborene Leben.
Das war Deutsche im Alltag, Alltagsdeutsch, Autorin Renate Heilmeier. Redaktion Daniela Wiesler, Aufnahmeleitung Gisela Schröder, Ton und Technik Claudia Kullmann. Und aus dem Studio verabschieden sich Bettina Schulmann und Franz Lake.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Gleich 7.51 Uhr und wir nehmen uns jetzt die Zeit und blicken mal kurz zurück.
Hier ist der Deutschlandfunk.
1. Januar 1962.
Mit dieser Nachrichtensendung beginnt die gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Namen Deutschlandfunk ihr Programm.
40 Jahre Deutschlandfunk.
Der Deutschlandfunk hat zur Wiedervereinigung beigetragen.
Ein Sender feiert Geburtstag.
Ja, wir feiern. 40 Jahre gibt es ihn also schon, den Deutschlandfunk, und wir wollen an die ein oder andere Etappe erinnern. Heute beispielsweise an die Wirren der Wende im Herbst 1989, die natürlich gerade für den Deutschlandfunk als Sender der Einheit aufregende Wochen darstellten. Das umso mehr, weil es damals gelang, Oppositionelle in der DDR über das Kölner Funkhaus zueinander zu bringen. Einige akustische Auszüge zusammengetragen von Frank Capellan.
Um 7.43 Uhr, meine Damen und Herren, möchten wir etwas Neues ausprobieren. Am Telefon in Ost-Berlin begrüße ich Bärbel Bohley, Mitbegründerin der Reformbewegung Neues Forum, und in Hamburg Wolf Biermann.
24. Oktober 1989. Wolfgang Labun moderiert ein Interview an, das in die Annalen des Deutschlandfunks eingehen wird.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen, guten Morgen.
An dieser gleichzeitigen Antwort können Sie merken, meine Damen und Herren, dass Bärbel Bohley und Wolf Biermann per Konferenzschaltung jetzt auch direkt miteinander sprechen können. Und ich nehme an, Sie haben sich einiges zu erzählen. Frau Bohley, Sie haben das Wort.
Ja, ich wollte einfach irgendwie in dieser Situation, wo Wolf eigentlich unbedingt dazugehören würde, wollte ich einfach mit dem telefonieren und irgendwie wollte ich unbedingt, dass er was zu uns sagt jetzt.
Ach, Bärbel, es ist doch klar, mein Herz schlägt mir bis zum Hals hoch bei all dem, was jetzt bei euch passiert.
Auch manchem Hörer schlägt das Herz höher. Biermann plaudert mit Bohley über die Revolution, live zum Frühstück im Deutschlandfunk.
Wenn 300 Leute auf die Straße gehen, in die habe ich ein ganz großes Vertrauen. Und das dazu gehört, dass du auf unserer Demo am 4. singen kannst.
Na, du hast ja tolle Pläne.
Am 4., Wolf.
Am 4., was, jetzt am 4.?
Um 10. Lade ich dich hier.
Oh, ihr Verrückten, ihr wunderbar Verrückten.
Also du musst kommen.
Nicht nur der zwangsausgebürgerte Liedermacher will seinen Ohren nicht so recht trauen, denn es ist die Zeit, als Deutschland mit Sorge nach Leipzig blickt. Montag für Montag versammeln sich von Mal zu Mal mehr Menschen rund um die Nikolaikirche. Noch ist nicht gewiss, wie die SED-Spitze auf das wachsende Drängen nach Reformen reagieren wird. Am Kölner Raderberggürtel wird nun versucht, Gesprächspartner direkt aus dem Osten ans Telefon zu bekommen. Stundenlang wählen sich die Mitarbeiter die Finger wund. Doris Bulau erinnert sich.
Das war unglaublich. Man kam nicht durch. Man kam überall auf dieser Welt hin, aber nicht in die DDR. Und dann kam auch noch dazu, dass viele Bürgerrechte kein Telefon hatten. Aber wer immer ein Telefon hatte, das waren die Pfarrer. Zum Beispiel hatten wir, also haben wir auch Achim Gauck damals, Pfarrer Eppelmann, Pfarrer Schorlemer.
Und die Mühe lohnt. Immer häufiger kommen die begehrten Verbindungen in die DDR zustande. Wenn auch nur mit lautem Rauschen, Knattern und Piepsen.
Ich habe jetzt zwar nur die Hälfte Ihres Satzes verstanden, aber ich kann mir die andere Hälfte denken.
Keine Seltenheit auch, dass die Leitungen unvermittelt zusammenbrechen.
Und dann war immer klar, die Stasi ist dazwischen. Die hört doch mit, wissen wir doch.
Doch solange der Kontakt nach drüben steht, ziehen Pfarrer und Bürgerrechtler vom Leder, dass den Machern in Köln manchmal der Atem stockt. Pfarrer Rainer Eppelmann am 29. August 89 im Deutschlandfunk.
Die Zeit ist für meinen Eindruck einfach reif, dass Menschen unterschiedlicher Meinungen ihre Überzeugungen und Standpunkte und Konzeptionen austauschen. Es geht einfach nicht mehr, dass eine Partei alleine da überlegt und bestimmt, dass die anderen das alle nachzuziehen haben.
Wenige Tage später Bärbel Bohley.
Es kann eigentlich erstmal nur weitergehen, wenn Öffentlichkeit zugelassen wird. Wenn Pressefreiheit da ist, wenn wir veröffentlichen können, dass die Probleme einfach raus können.
Friedrich Schorlemmer, Pfarrer aus Wittenberg.
Ich denke, dass wir jetzt erstmal einen großen runden Tisch brauchen zur Beratung der mittelfristigen Schritte zu einer Neudefinition des Demokratiebegriffs in der DDR.
Die Gründung des neuen Forums beherrscht viele Interviews. Jetzt zeigt sich, dass die Oppositionsbewegung über den Deutschlandfunk Informationen austauscht.
Heute früh habe ich Anrufe aus dem hohen Norden erhalten, Beutzenburg und ähnliche Städte geraten da also in Bewegung.
Berichtet Rolf Henrich, Mitbegründer des Forums, am 27. Oktober. Um kurz nach sieben.
Es gibt inzwischen eindeutig eine regionale Struktur. Es finden ja sogar schon regelmäßige Vertretertreffen der ganzen DDR statt.
Anders hatte sich Tage zuvor noch Günter Krusche, Generalsuperintendent in Ost-Berlin, geäußert.
Auf der einen Seite gibt es sogar schon Hinweise, dass die Anerkennung des neuen Forums kurz bevorstehe. Auf der anderen Seite kann man hier in Berlin noch keine Anzeichen dafür sehen.
Henrich ruft dazu auf, Mut zu fassen und sich den Protesten anzuschließen.
Der DDR-Bürger tut hier etwas, was er 40 Jahre lang nicht getan hat. Die da unten zeigen, dass sie halt nicht mehr so kuschbereit sind, wie sie es 40 Jahre gewesen sind.
Dann der Höhepunkt. Biermann und Bolay West und Ost über den Deutschlandfunk vereint. Noch heute erinnert sich der Liedermacher lebhaft an diesen Morgen.
So was vergisst man nicht. Das war ein flotter Dreier, wie man salopp sagt. Ein Husarenstück, sodass wir also über den Kölner Sender zwischen Ost-Berlin und Hamburg alle Probleme der Menschheit endgültig lösen konnten. Und das hat großes Aufsehen erregt.
Ähnlich Bärbel Bolay im Rückblick.
Wenn man also mit dem Deutschlandfunk ein Interview geführt hat, dann hörte das der ganze Osten. Der Deutschlandfunk wurde eben in der ganzen ehemaligen DDR gehört, während es ja doch Gebiete gab, in denen man nicht mal fernsehen konnte. Also insofern hatte er wirklich eine herausragende Bedeutung für uns.
Auch Günter Schabowski, damals im Politbüro für den Medienbereich verantwortlich, wusste schon früh um die Bedeutung der Interviews im Deutschlandfunk.
Das Wichtigste ist natürlich, dass eine ganze Reihe von Informationen an die Bevölkerung kamen, die sie mit Sicherheit bestärkt haben in der Aufmüpfigkeit und vor allen Dingen, dass damit ein ganz entscheidendes Korrektiv gegeben war, zu dem wir die Medien der DDR brachten.
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse verfolgte in der Wendezeit die Berichterstattung aus Köln besonders genau. Und auch er ist überzeugt, dass dem Sender damals eine wichtige Rolle zukam.
In dem Sinne, dass das ein Ort war, wo man sich äußern konnte, wo man gewissermaßen via Westkanal auch wieder an die eigene Bevölkerung etwas ausrichten könnte.
Fazit von Friedrich Schorlemmer.
Der Deutschlandfunk war eine der wirklich lebendigen Brücken im geteilten Deutschland. Und er hat dadurch zur Wiedervereinigung beigetragen.
Diese Brücke jedenfalls hätten Bärbel Bolay und Wolf Biermann an jenem 24. Oktober 1989 ganz gerne noch ein Weilchen länger genutzt.
Uns läuft die Zeit etwas davon. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage auf Wiederhören nach Ost-Berlin zu Bärbel Bolay und nach Hamburg, wo Wolf Biermann am Telefon war.
Gerade können wir nicht noch ein bisschen quasseln? Ich meine ohne Sender.
Wir versuchen es mal. Trotzdem einmal ein offizielles Auf Wiederhören an dieser Stelle.
Wir gehen mal raus und wir reden über die letzten wichtigen Sachen.
7:56 Uhr.
Originalauszüge waren das, zusammengestellt von Frank Kapellan.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Rot-Rot in Berlin ist perfekt. Schneller als von vielen erwartet, einigten sich SPD und PDS auf die Verteilung der Posten im neuen Senat. Aus der Hauptstadt Dieter Nürnberger.
Die bis zuletzt umstrittene Präambel des rot-roten Koalitionsvertrages ist 6 Seiten lang und wird in den nächsten Tagen wohl ausgiebigst erörtert und diskutiert werden. SPD und PDS formulieren hier ihre Leitgedanken für die Zusammenarbeit. Besonders die Bewertung zur Zwangsvereinigung zwischen SPD und KPD 1946, zum Aufstand am 17. Juni 1953 sowie zum Mauerbau 1961 sollen die besondere Verantwortung der SED-Nachfolgepartei verdeutlichen. Den Wortlaut stellte aber kein PDS-Politiker, sondern der Berliner SPD-Chef Peter Strieder vor.
Für die Verfolgung von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und anderen Teilen der demokratischen Opposition, für deren Inhaftierung unter menschenunwürdigen Bedingungen bis hin zum Tod und für die Hinrichtungen Andersdenkender trägt die SED eine bleibende Schuld. SPD und PDS bekennen sich im Wissen um das Trennende aus der Geschichte dazu, dass die Vergangenheit nicht auf Dauer die Zukunft beherrschen darf. Dies kann aber nur gelingen, wenn nicht verdrängt und vertuscht wird. der offene Umgang mit den Verbrechen an der Demokratie und den individuellen Rechten, die Übernahme von Verantwortung, der Respekt vor den Opfern sowie die Bewahrung ihres Andenkens sind Voraussetzungen für Versöhnung und innere Einheit. Sie sind auch Voraussetzungen dieser Koalition.
Es ist also ein Eingeständnis von Schuld und Verantwortung auf Seiten der Postsozialisten, nicht aber die von vielen Opferverbänden geforderte Entschuldigung. Gregor Gysi, einer der PDS-Verhandlungsführer, nutzte denn auch die Gelegenheit, den historischen Moment dieser Zusammenarbeit gerade in der ehemaligen Mauerstadt zu betonen. Er wisse um die vielen Vorbehalte gegen dieses Bündnis.
Ich weiß aber auch, dass ich im Dezember 89 zum Vorsitzenden meiner Partei gewählt worden bin und dass ich damals unter anderem eingefordert habe, ein gänzlich anderes Verhältnis zur Sozialdemokratie, nämlich ein Verhältnis der Kooperation, auch der Zusammenarbeit, sicherlich auch der Unterscheidung, aber nie wieder des Kampfes gegeneinander. Das hat zu viel Unglück in der Geschichte geführt.
Der zweite Streitpunkt war die Verteilung der Senatorenposten. Hier konnte sich die SPD wohl eher durchsetzen. Sie stellt 5 Senatoren, die PDS nur 3, nicht 4, wie ursprünglich gefordert. Beim Ressort Justiz muss aber die PDS dem Vorschlag der Sozialdemokraten zustimmen.
Ein Bericht von Dieter Nürnberger und am Telefon nun der Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Meckel. Er ist auch Vorsitzender der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Guten Morgen.
Guten Morgen, Heinlein.
Herr Meckel, nun ist es perfekt, die PDS an der Macht im Roten Rathaus. Für Sie ein schwarzer Tag.
Also ich halte es jedenfalls jetzt natürlich für ein Ergebnis, das klar war, dass es kommen wird.
Hätten Sie 1989 erwartet, dass eine SED-Nachfolgepartei so rasch an die Macht in Berlin zurückkehrt?
Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht geglaubt, dass so viele Berlinerinnen und Berliner dieser Partei Vertrauen schenken könnten. Und hier sind so durchaus manche Fragen zu stellen, dann auch an die gesamtdeutschen Parteien, denn das ist die PDS ja noch nicht. Und dies ist ja gerade meine Kritik auch an dieser Entwicklung, auch an meiner eigenen Partei, dass man hier mit der PDS gewissermaßen einen Steigbügel gibt für die Westausdehnung, um dann wirklich zu einer gesamtdeutschen Partei zu werden. Und das halte ich für hochproblematisch, da es künftige Mehrheitsbildung für sozialdemokratisch geführte Bundesregierungen erschweren wird.
Diese Kritiker werden Ihnen nun wiederum entgegenhalten, dass der neue Senat das ehrliche Spiegelbild des Wählerwillens in Gesamtberlin ist.
Auch in Ostberlin, wo etwa 47% für die PDS waren, muss man ja deutlich sagen, dass es dann also offensichtlich 53% waren, die nicht die PDS wollten. Und das ist nun mal eine deutliche Mehrheit. Insofern gilt das so einfach dann eben auch nicht. Und es gibt mit den entsprechenden Prozenten nur das Anrecht auf entsprechende Repräsentanz im Abgeordnetenhaus. Und da bin ich schon immer für ein faires Miteinander umgehen gewesen und nicht für ein Beschimpfen und nicht für Ausgrenzung, sondern für vernünftige, ordentliche parlamentarische Arbeit. Ich denke aber, für die Zukunft wird es nun wichtig sein, dass man bestimmte Dinge vermeidet. Und hier ist mir noch nicht klar, wie die SPD das tun will, denn die große zweite Gefahr neben der Westausdehnung, die ich sehe, ist, dass nun ein öffentliches Bild entsteht, also die SPD stünde für den Westen und die PDS für den Osten. Und man macht damit genau die Ost-SPD zu einem Problem. Deshalb halte ich es ja für wichtig und habe das ja vor längerer Zeit schon gefordert, dass nun wenigstens von den Senatorenposten 2 mit Sozialdemokraten aus Ostdeutschland besetzt werden. Denn es muss ganz klar sein, die ostdeutsche Sozialdemokratie ist eine wichtige Stimme innerhalb der Sozialdemokratie und man braucht für den ostdeutschen Anteil der Politik nicht die PDS.
Sie glauben, wenn Sie über die bundespolitischen Auswirkungen dieser neuen Koalition nachdenken, befürchten Sie auch Auswirkungen auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf Ihrer Partei der Sozialdemokraten?
Es wird natürlich den Wahlkampf erschweren, weil Teilen der CDU man dies insbesondere zum Thema machen wird, insbesondere dort, wo es überhaupt gar kein Thema ist, in Bayern und in anderen Bereichen Süddeutschlands. Und natürlich auch Frau Merkel wird es versuchen. Und insofern wird es den Wahlkampf durchaus erschweren. Und wenn wir mit Herrn Stoiber rechnen müssen, und davon gehe ich aus, dann wird das mit Sicherheit ein großes Thema für die CDU sein. Ich glaube aber nicht, dass das die Wählerinnen und Wähler in allererster Linie interessiert. Meine Kritik bezieht sich zuallererst auf die Perspektive dieser Stadt und auf die bundespolitische Auswirkung. Letzteres, wie gesagt, halte ich für problematisch, insbesondere für die SPD problematisch, für künftige Strategien von Mehrheitsfähigkeit. Da sehe ich ein Problem und ich sehe natürlich, dass das, was die PDS jetzt unterschrieben hat zur Vergangenheit, noch nicht wirklich in sich selber verarbeitet hat. Wie so oft gab es natürlich schon Initiativen und Gysi hat da eine wichtige Rolle gespielt, die Vergangenheit aufzuarbeiten und er ist bisher an seiner Partei gescheitert. Diesmal wird er an der Partei nicht scheitern, weil sie diese Präambel mitentscheiden müssen im Zusammenhang der Regierungsbeteiligung und die ist ihnen mehr wert als alles andere, weil sie genau wissen, dass es ein wichtiger Startschuss ist für die Westausdehnung.
Herr Meckel, sprechen wir einen Moment über diese Präambel, auch wenn Sie den Wortlaut noch nicht genau kennen. Es ist keine Entschuldigung, so viel ist klar, aber ein Eingeständnis von Schuld für die Maueropfer und die Zwangsvereinigung von SPD und SED. Meinen Sie denn, dass die Maueropfer und die Leidtragenden der SED-Diktatur insgesamt mehr verdient hätten als dieses Eingeständnis von Schuld, nämlich eine klare Entschuldigung?
Ich weiß nicht, ob der Unterschied so wahnsinnig groß ist. Ich denke, das Eingeständnis von Schuld und eine Feststellung, dass dieses Regime ein Unrechtsregime war, von dem ich nicht weiß, ob das drinsteht, denn bisher hat Frau Zimmer dies immer abgelehnt, das wäre eine wichtige Aussage, weil mit dem Unrechtsregime ja nicht gesagt ist, dass alles, was in der DDR ist, Unrecht gewesen wäre, sondern es sagt, dass die Unrechtsförmigkeit dessen, was getan wurde, das heißt, das Recht jederzeit gebrochen werden konnte im Staatsinteresse und gebrochen wurde und dass Unrechtshandlungen en masse von Anfang an zum Wesen dieses Systems gehörten, das wäre eine zentrale und wichtige Aussage, die bisher von der PDS nicht zu bekommen war, die aber natürlich eine wichtige Grundlage ist für eine demokratische Entwicklung und für eine Verlässlichkeit in Bezug auf Fragen der Demokratie. Deshalb schaue ich natürlich auch mit einer gewissen Skepsis auf die Mitspracherechte der PDS in Bezug auf die Besetzung des Justizsenators, auch da wird man noch einmal genau hinsehen müssen, weil dies natürlich nicht sein kann, dass hier über den Justizsenator eine Entschuldung auch in Bezug auf Personen stattfindet und dass man versucht, diesen ganzen Bereich herauszuhalten.
Aber Herr Meckel, Sie haben doch gerade den Herrn Strieder gehört, mitgehört. Ist denn das, was er gesagt hat, durchaus in Ihrem Sinne?
Das, was er gesagt hat, ist durchaus in meinem Sinne und ich muss hier ganz klar sagen, dass diese Aussagen wichtige Aussagen sind, von denen ich jetzt hoffe, dass sie auch implementiert werden bei dem, was in der PDS dann künftig diskutiert und beschlossen wird, auch unabhängig von dieser Frage der Regierungsbeteiligung, dass zum Zweiten natürlich auch dies implementiert werden muss bei der Finanzierung etwa von Gedenkstätten und von der Aufarbeitung im Haushalt für den Stasi-Beauftragten hier in Berlin, wo ja vieles getan wird für Gruppen und Initiativen, die sich mit dieser Aufarbeitungsfrage beschäftigen und dass wir eine andere Atmosphäre und politische Kultur in diesen Fragen von Seiten der PDS brauchen.
Der Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Meckel heute Morgen hier im Deutschlandfunk. Herr Meckel, ich danke für das Gespräch und auf Wiederhören nach Berlin.
Bitteschön.
8:22 Uhr ist es geworden, 22 Minuten nach 8.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Nummer 251. Im November ist es in Deutschland oft nass und kalt. An solchen ungemütlichen Novemberabenden denkt man an den Tod. 2 Wochen vor dem Beginn der Weihnachtszeit gedenkt man am Volkstrauertag derer, die im Krieg umgekommen sind. Und 1 Woche danach geht man am Totensonntag auf die Friedhöfe zu den Gräbern von Verwandten. Der Tod ist aber auch ein einträgliches Geschäft, an dem viele verdienen, vor allem die Bestatter. Sie bekommen das Geld für die Bestattung, aber für das Grab bezahlt man bei der Gemeinde, der Friedhof gehört. Ein Einzelgrab kostet für 20 Jahre etwa 3000 Euro. Wenn man das Grab länger behalten will, muss man nach 20 Jahren noch einmal etwas dafür bezahlen. Natürlich würden die Bestatter gerne auch selber Gräber verkaufen, aber das geht nicht, weil in Deutschland Friedhofszwang besteht. Das heißt, Gräber darf es grundsätzlich nur auf Friedhöfen geben. Aber neuerdings hat eine Bestattungsfirma erreicht, dass man sich auch außerhalb eines umzäunten Friedhofs bestatten lassen darf, wenn man für einen sogenannten Freibrief 6.500 Mark bzw. jetzt 3.323 Euro bezahlt. Dann kann man sich in einem Wald, den der Waldbesitzer dafür zur Verfügung gestellt hat, einen Baum aussuchen. Einen Teil des Geldes bekommt der Besitzer des Waldes und den Rest der Unternehmer, der die sogenannten Freibriefe verkauft. Der erste Wald, in dem das in Deutschland möglich ist, gehört dem Land Hessen und deshalb war es auch nicht besonders schwer, dafür die Genehmigung des zuständigen Landrats zu bekommen. Wenn jemand gestorben ist, legt man die Leiche in einen Sarg. Dann gräbt man auf dem Friedhof ein Grab und beerdigt den Toten in diesem Grab. Das Grab wird mit Erde wieder zugemacht und der Tote wird allmählich auch zu Erde. Man sagt, der Tote wird wieder eins mit der Natur. Erde kommt zu Erde. Statt den Toten im Sarg zu beerdigen, kann man den Sarg mit der Leiche aber auch verbrennen lassen. Dann kommt die Asche in ein Gefäß, das man als Urne bezeichnet, und diese Urne wird dann in einem Grab auf einem Friedhof bestattet. Auf das Grab stellt man einen Grabstein, und wenn man auf den Friedhof geht, legt man Blumen auf das Grab. Das wollen viele aber nicht. Sie möchten nicht, dass man nach ihrem Tod noch viel Aufheben um sie macht. Vor allem auf dem Lande ist es oft so, dass der eine den anderen übertreffen möchte und jeder möchte, dass sein Familiengrab noch schöner ist als die anderen Gräber. Das hasse ich, hat eine Dame gesagt. Das ist doch nur für die Leute. Der Tote hat doch nichts davon. Deshalb kann man sich auf vielen Friedhöfen, auch auf einer Wiese, auf der es weder Grabhügel noch Grabsteine gibt, anonym bestatten lassen. Wenn man sich nun aber im Wald unter einem Baum begraben lässt, können die Verwandten zu dem Baum kommen, um des Toten zu gedenken, obwohl es da auch keine Grabhügel gibt, auf die man Blumen legen kann. Statt eines Grabsteins ist da an dem Baum nur eine kleine Messingtafel mit einer Codenummer oder dem Namen des Verstorbenen, mehr nicht. Für den Baum kann man gar nichts tun, deshalb fällt es gar nicht auf, wenn sich später niemand mehr darum kümmert. Aber wenn man eine Leiche außerhalb eines umzäunten Friedhofs beerdigte, könnten Tiere kommen und den Toten ausgraben. Deshalb wird eine Bestattung im Wald nur für die Asche erlaubt. Der Sarg mit dem Toten muss also erst verbrannt werden. In der Schweiz darf man dann die Asche direkt an den Wurzeln des Baums in den Boden bringen, aber das ist in Deutschland nicht genehmigt worden. Die Asche kommt in ein Gefäß und dann wird die Urne unter dem Baum eingegraben. Die Urne braucht aber nicht aus festem Material zu sein, sondern kann auch aus Pappe sein, sodass die Asche bald zu Erde wird und auch hier Erde zu Erde kommt. Den Baum kann man sich aussuchen, das sollte aber ein Baum sein, der noch lange zu leben hat. Sollte so ein Baum mal bei einem Unwetter umfallen, wird an der gleichen Stelle ein neuer gepflanzt, an den dann das Messingschild kommt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 251. Danke.